NDR Info. Das Forum.
Scheitern auf amerikanisch oder von der Pflicht zum Erfolg. Das war der Titel einer Podiumsdiskussion gestern Abend im NDR Radiohaus. Wer hierzulande eine Niederlage erlitten hat, wird das Etikett gescheitert nur schwer wieder los. In den USA werden Misserfolge dagegen anders bewertet. Werden wir Niederlagen künftig auch positiver sehen können? Unter anderem darüber diskutiert haben der SPD-Politiker Peer Steinbrück, der Deutschland als Finanzminister durch die Finanzkrise steuerte, aber als Kanzlerkandidat scheiterte, und Professor Sikkart Neckel von der Universität Hamburg, Autor des Buchs »Flucht nach vorn – Die Erfolgskultur der Marktgesellschaft«. Moderiert hat Ulrike Heckmann von NDR Info.
Scheitern auf amerikanisch oder von der Pflicht zum Erfolg haben wir diesen dritten Abend überschrieben. Sikkart Neckel ist Professor für Soziologie seit dem 1. Februar an der Universität Hamburg. Dass die Amerikaner besser mit dem Scheitern umgehen können, das sei ein Mythos, meint er. Er befasst sich seit langem mit Erfolg und Scheitern, mit Erfolg und Niederlagen in unserer Leistungsgesellschaft oder anders gesagt, der Erfolgskultur der Marktgesellschaft, um gleich auf einen Buchtitel von ihm anzuspielen, also mit persönlichem, aber auch mit politischem Scheitern. Und es ist einfach ein Fundamentalthema, meint er, was die Politik betrifft, die sei sogar besonders anfällig für Scheitern. Der SPD-Politiker Peer Steinbrück kann dazu manches erzählen. Als Ex-Ministerpräsident von NRW, als späterer Bundesfinanzminister, als es darum ging, Deutschland durch die Finanzkrise zu steuern, als Mitglied einer Partei im Quotentief und persönliches sicher auch aus seiner Zeit als SPD-Kanzlerkandidat im Bundestagswahlkampf für die Wahl 2013. Er sitzt weiter im Bundestag, ist raus aus dem Tagesgeschäft, sagt er, aber beobachtet genau und hält uns auch immer wieder einen Spiegel vor, durchaus selbstkritisch. Zuletzt mit der Aussage in seinem jüngsten Buch, dass wir derzeit bei der Vorbereitung auf die Zukunft scheitern, und mit seinem Appell, gefälligst etwas dagegen zu tun. Herzlich willkommen. Ich beginne mit Ihnen, Herr Steinbrück. Politiker reden ja normalerweise eigentlich nicht so gerne über Niederlagen. Sie haben nun zugesagt, einen ganzen Abend mit uns über das Scheitern zu reden.
Ich habe gar keine Mühe, auch einen Rückblick zu werfen auf politisches Scheitern.
Was war denn für Sie das markanteste Scheitern?
Na, politisch gesehen natürlich schon eine Bundestagswahl, wo Sie immerhin das wichtigste, jedenfalls exekutive Amt in der Bundesrepublik Deutschland gewinnen wollen. Natürlich sehr früh wissen, dass die Chancen sehr gering sind, aber dann doch ein Ergebnis einzufahren, das nochmal 2, 3, wenn nicht 4% unter Ihren Erwartungen ist, unter Ihrer subjektiven Wahrnehmung, insbesondere der letzten Wochen, wo man leicht unter einer Käseglocke natürlich alles von sich weiß, was dagegen sprechen könnte, mit 25,7% zu landen, wenn man sich gesagt hat, also 29 willst du gerne haben.
Über die Gründe haben Sie selbst viel nachgedacht, viel gesprochen auch. Da können wir auch im Laufe des Abends drauf. Ich frage mal an der Stelle, wie steckt man denn so ein gravierendes Scheitern persönlich weg? Wir hatten ja bei der ersten Runde dieser Veranstaltung auch viel gehört von Herrn Wecker, wie er damit umging. Also dieses zeitweise am liebsten abtauchen, mal sich zurückziehen?
Nein, ich glaube, das muss man sportlich nehmen. Das ist ein demokratischer Wettbewerb, in dem man verloren hat. Und in einer parlamentarischen Demokratie hat man den Vorteil, dass man anschließend nicht im Tower landet oder auf der Guillotine, sondern einen gewissen Ausgleich hat. Für ein solches politisches Scheitern in einer Wahl haben Sie den Ausgleich, dass Sie plötzlich Lebensqualität wieder zurückgewinnen. Sie gewinnen Zeitsouveränität zurück. Sie lernen das Wort Nein neu zu buchstabieren. Und etwas salopp formuliert, die Rücksichtnahmen, die Sie vorher ausüben müssen, die können Sie auch reduzieren und Sie können die Idioten wieder Idioten nennen.
Sikkart Neckel, die Soziologie macht beim Thema Scheitern, um mal ein bisschen zu erklären und etwas zu differenzieren, feine Unterschiede. Es gibt nicht das Scheitern, sondern da gibt es verschiedene Varianten. Klären Sie uns auf.
Es ist ja immer vorteilhaft, wenn man sich fragt, worum handelt es sich bei einer Sache eigentlich, dass man sich den Begriff näher anguckt. Ja, was bedeutet das eigentlich? Wo kommt der eigentlich her? Und das ist ja für Hamburg auch nicht ganz uninteressant, dass der Begriff des Scheiterns aus der Schifffahrt kommt. Ja, es meint nämlich das Zerscheitern eines Schiffes, was auf Grund läuft, irgendwie auf einen Riff läuft und dann in die einzelnen Holzscheite sich zerlegt und unwiederbringlich verloren ist. Ja? Das heißt, Scheitern ist ein Fehlschlag, der so auch nicht mehr zu reparieren ist, der etwas Definitives hat. Scheitern ist ein Misslingen, ja, von unseren Handlungen. Scheitern ist etwas, was Handeln immer voraussetzt. Wir können,
es gibt relatives und absolutes Scheitern.
Ja, genau. Es ist so, dass wir können in verschiedenen Lebensbereichen scheitern, etwa in einer politischen Ambition. Wir können beruflich scheitern oder privat. Wir kennen das alle. Dann ist Scheitern eine Erfahrung, die jeder von uns schon in irgendeiner Weise gemacht hat und die begrenzte Wirkung hat. Das ist schlimm genug, aber den Fehlschlag in der einen Lebenssphäre, so wie Herr Steinbrück eben auch schon sagte, lässt sich durch andere Lebenssphären wieder kompensieren.
Wenn man in über 51 Wochen Kanzlerkandidat war, das bis zur Wahl durchhält und eigentlich auch viel früher, wie Sie gesagt haben, schon davon ausgeht, das ist eigentlich nicht mehr zu wuppen. Wie ist das dann in dem Moment, wenn man erfährt, wie das Wahlergebnis ist? Bricht da nochmal so alles zusammen nach dem Motto, jetzt hat es doch nicht geklappt, oder ist das wirklich totale Erleichterung, ich kann jetzt was anderes machen? Was macht das mit einem persönlich, wenn man dann auch die Schlagzeilen liest, die ja erstmal nicht differenzieren zwischen relativem Scheitern dieses Projektes oder dem absoluten Scheitern, Steinbrück als Kanzlerkandidat, die ganze Person wird sozusagen mit Scheitern gleichgesetzt in den großen Schlagzeilen danach. Wie ist das?
Ich glaube, Sie bringen mit der Frage eine Dramatisierung in eine solche Wahlniederlage hinein, die ich gar nicht so empfunden habe. Sondern ich habe das Ding verloren. Fertig. In einem langen Wahlkampf, der viele positive Erfahrungen hatte, viele negative Erfahrungen, wahrscheinlich waren die ein oder anderen negativen Erfahrungen viel ausschlaggebender als nachher das eigentliche Ergebnis, das mich erwischte und mir dokumentierte, dass das, womit ich ohnehin rechnete, eingetreten ist. Ich glaube, die viel verbreitete Reaktion ist zu sagen, dann steh wieder auf und fang nochmal von vorne an. Spuck in die Hände und dann musst du sehen, dass du das nächste Mal das anders machst und vielleicht lernst du sogar aus dem Scheitern und machst einen Fehler nicht das zweite oder dritte Mal. Das gibt es politisch auch. Mich haben, um das Wahlkampfthema einfach abzuschließen, an Begleitumstände während dieses Wahlkampfes viel mehr gestört und auch, wie soll ich sagen, sind mir auf die Seele oder auf den Magen geschlagen als die eigentliche Wahlniederlage.
Sie haben hinterher analysiert in Ihrem Buch, was im letzten Jahr erschienen ist, über die vertagte Zukunft, dass es drei Fehleinschätzungen eigentlich gab, weswegen es schiefgelaufen ist seinerzeit.
Einige hängen mit mir selber zusammen. Ich habe die Duellsituation mit der amtierenden Bundeskanzlerin völlig falsch eingeschätzt. Ich ging davon aus, dass man dem sehr moderierenden Politikstil von Frau Merkel einen etwas fordernden, gestaltungsorientierteren Politikstil entgegenstellen konnte. Das entsprach nicht der mentalen Verfassung der Wählerschaft 2013. Und das war, wenn Sie so wollen, eine absolute Fehleinschätzung der, ich scheue mich nicht zu sagen, mentalen Verfassung der Republik 2013 von mir.
Herr Neckel, ich habe eingangs gesagt, Politik ist sozusagen das Scheitern doppelt eminent. Erklären Sie uns, wie es gemeint ist.
Na, zum einen hat der Herr Steinbrück ja schon richtigerweise gesagt, die Politik, jedenfalls die Politik in einer Demokratie, ist ein Wettbewerb, ist nach einem Wettbewerbsprinzip sozusagen organisiert. Verschiedene Parteien mit verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten konkurrieren um die Stimmen der Wählerschaft. Wo es Wettbewerbe gibt, gibt es Gewinner und Verlierer und gibt es Niederlagen. Und Niederlagen sind zumal dann, wenn es sich um eine Einmaligkeit handelt, wie etwa um die Kandidatur für das Kanzleramt, Niederlagen sind dann natürlich das Scheitern eines bestimmten politischen Projekts. Das andere, was die Politik besonders scheiternsanfällig macht, ist, dass im besten Sinne des Wortes die Politik ja die Sphäre unserer modernen Gesellschaft ist, in der wir unsere gemeinsamen Ziele verwirklichen wollen, in der auch in einer Demokratie die Bürgerschaft die Möglichkeit hat, bestimmten Willen Ausdruck zu geben und zu sagen, wir möchten das jetzt durchgesetzt haben. Aber überall dort, wo Ambitionen vorherrschen, wo Ziele verwirklicht werden sollen, kann man in der Verwirklichung dieser Ziele auch scheitern. Der dritte Grund ist, das Medium der Politik ist die Macht. Und die Macht ist zwar in einer gewissen Weise teilbar und es ist auch ein Signum der Demokratie, dass die Macht nicht völlig ungeteilt existiert. Und dennoch gibt es so etwas, was die Sozialwissenschaftler positionale Macht nennen. Das heißt, die Macht in einer bestimmten Position. Das heißt, diese Position kann nur eine Person einnehmen und keine andere. Ob das nun die Kanzlerin, ein Ministerpräsident, ein Minister, ein Bürgermeister und dergleichen ist. Und weil Macht eben das Medium ist, so ist das der Verlust der Macht eben auch die größte Gefahr und das größte Risiko im politischen Geschäft. Und das alles lässt Erfolg und Scheitern in der Politik sehr eng miteinander oder zusammenrücken.
Jeder Professor Neckel, der in der Politik mit einem absoluten Anspruch antritt, muss scheitern. Jedenfalls in einer Demokratie. Weil Demokratie auch sich definieren lässt als ein Gebilde, wo sie auf einen Kompromiss, auf eine Konsensbildung geradezu angewiesen sind und niemals 100% ihrer Vorstellungen durchsetzen können. Niemals. Dazu gibt es zu viele Kräfte innerhalb einer offenen Gesellschaft, einer parlamentarisch-demokratisch verfassten Gesellschaft, die sie geradezu zwingt, von dem 100%-Anspruch, ihn durchzusetzen, Abstand nehmen müssen. Kein Kanzler, keine Kanzlerin in dieser Republik konnte sich lupenrein machtvoll durchsetzen. Gegenüber der eigenen Partei, gegenüber einem Koalitionspartner, gegen einen Bundesrat, gegenüber dem Kräfteparallelogramm, in dem Medien, Kirchen, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Gruppen operieren, zunehmend europäische Entscheidungen mit berücksichtigt werden müssen. Siehe der morgen beginnende Europäische Rat in Flüchtlingsfragen, wo Frau Merkel sich in der Lage der Dinge natürlich nicht machtvoll zu 100% durchsetzen wird. Also von daher gesehen ist Politik eine unendliche Abfolge letztlich von Scheitern, von Versuch und Irrtum.
Dies und muss auch man gleichzeitig umgekehrt im Umkehrschluss, um bitte? Herrn Neckel nochmal zu unterstützen, im Umkehrschluss auch eine Abfolge von kleinen Erfolgen. Also
ja, von kleinen Erfolgen, aber auch von vielen frustrierenden Erlebnissen. Man muss schon sehr resistent sein, was Frustrationen betrifft.
Die Öffentlichkeit schreibt aber den Politikern etwas anderes zu, nämlich eine Handlungsmacht, eine Handlungsautonomie, eine Souveränität, die die Politiker in der modernen, differenzierten Gesellschaft im Grunde genommen gar nicht haben. Und ein großes Anliegen dann in der Politik besteht eben auch darin, dann dem Publikum, der Wählerschaft ein Bild auch etwas vorzuspielen, was in der Realität dann gar nicht vorhanden ist. Gerade in Wahlkämpfen wird das vielfach gemacht. Und gerade in Situationen, in denen die Wählerschaft, in denen die Bürgerschaft etwas als sehr dringlich empfindet, etwas als sehr problematisch empfindet, wird eben den Politikern etwas zugeschrieben, was sie im Grunde genommen gar nicht ihr eigen nennen.
Was hinzukommt, das beklagen ja auch Sie, Herr Steinbrück, in Ihren Büchern und Sie haben es auch erwähnt, dass die Prozesse immer schneller werden, dass sozusagen wir immer schneller erwarten, dass Resultate kommen von der Politik und dass sich immer weiter eigentlich von der politischen Realität verabschiedet, weil parlamentarische Prozesse einfach ihre Zeit brauchen. Sie sagen, Politik ist eigentlich Dauerstress, Herr Steinbrück.
Ja, der Beschleunigungseffekt ist jedenfalls spürbar, der übrigens auch sehr stark mediengesteuert ist. Sehr stark davon gesteuert ist, dass jedes Ereignis, das auf der Welt stattfindet, uns jetzt in Echtzeit erreicht, wo die Politik sofort reagieren muss, wo das Publikum auch sehr schnell Stellungnahmen erwartet, sehr schnell eigentlich auch Antworten, obwohl man vielleicht manchmal sich Zeit lassen sollte mit Antworten und starker abwägen sollte.
Weil die Politik ja auch mitmacht, twittern aus dem Bundestag, um nur mal so Beispiele zu nennen und Nachrichten zu verbreiten, während eigentlich noch nicht mal eine Abstimmung gelaufen ist. Also es ist ja sozusagen eine wechselseitige Geschichte.
Wird ja auch gefeuert. Ja gut, also nehmen Sie Dinge, in denen ich sehr stark beteiligt war, ob das Finanzmarktkrise, Bankenkrise ist, ob es Turbulenzen in der Eurozone sind, wo in relativ kurzer Zeit ein großer parlamentarischer Apparat Entscheidungen herbeiführen soll, teilweise sich noch nicht mal richtig informiert fühlt, also die Informationsgrundlage gar nicht in dem Ausmaße glaubt zu haben, die Entscheidungen mit großer Tragweite erst ermöglichen. Der Hinweis von Herrn Professor Neckel, den teile ich vollständig. Die Erwartung weiter Teile der Gesellschaft, der Wählerschaft ist, dass dort jemand oben sitzt, Angela die Große, die Herrscherin über alle Reußen, die Entscheidungen sofort treffen kann und sich durchsetzen kann. Dies entspricht nicht der Wahrheit in der Politik. Weder bei Helmut Schmidt, noch bei Kohl, noch bei Schröder, noch bei Merkel ist eine Bundeskanzlerin die letztendliche durchgreifende Entscheidungsinstanz. Es stimmt einfach nicht.
Herr Neckel, Sie forschen ja auch über politische Soziologie. Was hat das denn für Folgen, wenn der politische Prozess immer mehr einem Beschleunigungsdruck ausgesetzt ist, immer schneller Antworten gefordert werden? Was bleibt da auf der Strecke?
Na, wenn man sich das unter dem Aspekt des Scheiterns nochmal anschaut, dann fällt etwa auf, wenn man mal die politische Geschichte der Bundesrepublik zurückblickt, ja, dass, Herr Steinbrück ist heute unser Gast, es hat in früheren Jahren Kanzlerkandidaturen gegeben, die sich auch wiederholt haben. Das heißt, Willy Brandt ist, glaube ich, zweimal erfolglos angetreten für eine Kanzlerkandidatur, bevor er dann tatsächlich Kanzler geworden ist. Und wenn ich das richtig zusammenrechne, hat Helmut Kohl zumindest einmal, bevor er dann zwischenzeitlich dann nochmal von
76.
Genau, zumindest einmal auch einen erfolglosen Versuch gemacht. Während man heute feststellen kann, also nehmen wir prototypisch das Beispiel der deutschen Sozialdemokratie, also dass Kandidatinnen und Kandidaten sehr schnell sozusagen produziert werden, auch nur eine Chance haben, dann wieder ersetzt werden. Dahinter steht, dass die Politik sich organisiert, ein bisschen nach den Gesichtspunkten, nach den Kriterien auch gewissermaßen der kommerziellen Werbung. Es müssen Angebote neu gemacht werden und dass die Wählerschaft als Publikum soll über neue Angebote motiviert werden, dem politischen Produkt der Partei zuzustimmen. Das war in Zeiten anders, wo die Politik und sich die politischen Parteien noch stärker auf die sogenannten Stammwählerschaften verlassen konnten.
Und heute sind es, haben Sie formuliert, weniger Ideen, die getestet werden, sondern Kandidaten, ob die passen zu den jeweiligen Stimmungen in der Gesellschaft.
Sicher ist die moderne Demokratie heute stärker von Stimmungen, stärker von augenblicklichen Eindrücken als von längerfristigen Bindungen geprägt. Das ist überwiegende Einschätzung der Sozialwissenschaft, wenn man die Parteienentwicklung nicht nur in Deutschland sieht, sondern in vielen modernen Gesellschaften haben die langfristigen Bindungen abgenommen. Abgesehen davon, dass man heutzutage die Wählerschaft ja überhaupt noch gewinnen soll, sich am politisch zu beteiligen und sich etwa an Wahlen zu beteiligen.
Zu der Frage der Bindung an Parteien. Es gibt ja Menschen, die sagen, die großen Volksparteien scheitern gerade oder sind zum Teil, zumindest was die SPD anbelangt, nah dabei zu scheitern.
Nun gut, also die SPD steht da sicherlich nicht allein drin, aber wir können beobachten, dass in vielen europäischen Ländern sozialdemokratische Parteien dabei sind oder sich auch schon so entwickelt haben, 10% Parteien zu werden.
Kann man das umkehren, Herr Steinbrück? Haben Sie einen Tipp für Ihre SPD?
Wenn ich den hätte, säße ich jetzt in Berlin und würde mit denen
reden.
Sie
haben einiges geschrieben immer in Ihrem Buch.
Aber also, gut, das ist ja offensichtlich, muss man ja nicht lange um den heißen Brei reden, dass Mitte-Links-Parteien erhebliche Schwierigkeiten haben. Dort, wo Wahlen entschieden werden, nämlich in der Mitte der Gesellschaft, die ist sehr stark besetzt. Früher sehr konservative Parteien sind von rechts eher in die Mitte hinein haben sich bewegt. Einige sagen davon, dass Frau Merkel die CDU längst sozialdemokratisiert hat. Die Begrifflichkeiten ähneln sich inzwischen. Einige fragen nach den Unterscheidungsfähigkeiten zwischen Parteien, sagen aber auf der anderen Seite, du musst in der Mitte der Gesellschaft versuchen, das Wählerpublikum zu erreichen. Damit gibt es automatisch auch eine programmatische Annäherung. Da sich die Gesellschaft pluralisiert hat und sie hat sich individualisiert hat, haben Bindungskräfte klassischer Art gegenüber den Parteien auch abgenommen. Das ist eindeutig so, wenn man das vergleicht mit den 60er, 70er Jahren oder sogar noch eher. Das erwischt auch konservative Parteien. In ländlich-katholischen Gebieten kann man das genauso sehen wie in typischen städtischen Wahlbezirken, die eher von einer organisierten Arbeitnehmerschaft geprägt sind.
Herr Neckel hat eben angesprochen, also dass auch Politik sich mehr an Marketing orientiert. Amerikanisierung des Wahlkampfes erleben wir. Sie haben mal gesagt, man muss Geschichten erzählen können. Das sei Ihrer Partei eigentlich bei der Bundestagswahl 2013 nicht gelungen. Was meinen Sie mit Geschichten erzählen? Welche Geschichte hätten Sie rückblickend betrachtet, Herr Steinbrück, damals gerne gehört?
Sie erreichen eher Menschen, indem sie in der Tat eine Geschichte erzählen. Das, was uns zum Beispiel misslungen ist in den letzten 10, 20 Jahren, ist, eine neue Geschichte über Europa zu erzählen. Und dieses Europa nicht auf den Euro zu reduzieren, auf den Europäischen Rat, auf die Europäische Zentralbank, sondern deutlich zu machen für nachfolgende Generationen, was dieses Europa eigentlich an fantastischer kultureller und zivilisatorischer Leistung ist. Ich bin der Erste nach der Generation meines Urgroßvaters, Großvaters und Vaters, der nicht in einem europäischen Krieg verheizt worden ist. Freizügigkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, kulturelle Vielfalt, die Trennung von Staat und Kirche. Daraus muss ich eine Geschichte für Europa machen, damit die sich verbreitenden Tendenzen eines einer antieuropäischen Haltung bis halten, teilweise wir kehren zurück auf unsere Scholle und wir lassen die Rollos runter und alles, was von außen kommt, ist ganz schlimm, ehe sich das weiter durchsetzt. Da hätten wir längst eine Geschichte erzählen müssen.
Was ist der Charme vom Geschichtenerzählen in der Politik, Herr Neckel? Können Sie das erklären?
Naja, die Menschen erwarten von der Politik natürlich nicht nur, dass die Politik bestimmte Maßnahmen ergreift und bestimmte Ziele verwirklicht, sondern sie erwarten von der Politik auch, so wie Herr Steinbrück das gerade auch geschildert hat, dass Zusammenhänge dargestellt werden, dass aus der Vielfalt der Eindrücke, der Informationen etwas Zentrales herausdistilliert wird, was uns wichtig ist. Das hat damit zu tun, dass die Politik eben antritt mit dem Anspruch, dass unsere kollektiven Ziele über Politik verwirklicht werden sollte. Und da muss man zu diesen Zielen auch was sagen können. Und Europa war ein großes Ziel, was mehrere Generationen in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland, in anderen Ländern ergriffen hat und was jetzt auf dramatische Weise abgenommen hat.
Nochmal zu den Geschichten erzählen. Können die Rechtspopulisten in Europa besser Geschichten erzählen? Kann jemand wie Donald Trump in den USA Geschichten erzählen?
Naja, also Geschichten, die man erzählt, werden nicht besser, wenn sie besonders einfach sind, sondern manchmal sind Geschichten eben auch tatsächlich viel besser, wenn sie verschiedene Facetten aufmachen können. Die Populisten, die Rechtspopulisten in Europa gegenwärtig haben einfache Feindbilder und erzählen Geschichten sozusagen mit Worten einer Gott sei Dank gewesenen Vergangenheit.
Sie erzählen noch nicht mal Geschichten. Sie haben das Stichwort, Sie leben von Feindbildern, Sie leben von der Bedienung von Ressentiments, Sie bedienen die Sehnsucht nach radikalen Lösungen und Umwälzungen, ohne die Frage zu stellen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben für die innere und äußere Friedfertigkeit unserer Gesellschaft. Die müssen Sie sich allerdings stellen als Publikum. So, und da mische ich diesen Abend auch ein bisschen auf. Politiker haben eine Bringschuld. Die müssen Ihnen etwas erklären. Und wahrscheinlich läuft politische Legitimation nur noch über Kommunikation. Aber Sie als Staatsbürger haben auch eine Hohlschuld. Und das Ausmaß, in dem Sie inzwischen sich banalisieren lassen oder einlullen lassen, dürfte von und muss von Ihnen als Staatsbürger auch hinterfragt werden. Wenn ein Bundestagswahlkampf beklagt wird in der Rückbetrachtung des Jahres 2013, da ist es aber um wenig Inhalte gegangen, dann kann ich diese Klage nachvollziehen. Der Punkt ist nur gewesen, das Wählerpublikum hat diese Inhalte auch nicht abgefragt. Wenn nach einem Fernsehduell der beiden Herausforderer, in diesem Fall von Frau Merkel und mir für dieses Amt, anschließend im Wesentlichen nur noch von der Deutschlandkette der Bundeskanzlerin die Rede ist und nicht von der Frage, was ist gesagt worden zur Rentenversorgung, was ist gesagt worden zur Wettbewerbsfähigkeit dieser Gesellschaft, was ist gesagt worden zur Bildung, zur Integration, sondern die Deutschlandkette von Frau Merkel bestimmt die öffentliche Debatte. Dann haben wir einen Grad der Entpolitisierung erreicht, der betrieben wird aktiv auch von Politikern zugegeben, aber er wird auch oder es sich ergeben auch zu viele Staatsbürger sich selber in diese Entpolitisierung.
Das klingt ja so ein bisschen durch, Herr Neckel, als ob die Medien schuld seien, weil sie nichts anderes berichten und das Publikum, weil es nichts anderes lesen will. Ist die Politik aus Ihrer Sicht da so ganz unschuldig an dieser Entwicklung?
Nein, zum Teil ist es natürlich so, dass die Geschichte des Zauberlehrlings da ein wenig zutritt. Ja? Also die Geister, die man rief, die wird man dann auch nicht mehr los. Die Politik hat aus eigenen inneren Schwierigkeiten, haben viele politische Parteien in vielen Ländern eben darauf gesetzt, die Spin-Doctors einzuführen, die kommerzielle Beratung, die Politikberatung einzuführen und zu versuchen, den politischen Auftritt von Politikern bis ins Kleinste zu planen und zu steuern.
Tja, nur das ist dann das Dilemma des Politikers. Ich gebe Ihnen völlig recht, die Politiker haben maßgeblich dazu beigetragen, indem sie sich coachen lassen, indem sie Spin-Doktoren haben, indem sie versuchen anzupassen.
Hatten Sie je einen?
Indem sie, bezogen auf meine Körpersprache, hatte ich mal jemanden, ja. Weil mir jemand gesagt hat, du musst deinen Gesichtsausdruck mal etwas verändern. Und dann später feststellte, dass ich eigentlich sehr viel Sinn für Humor und Ironie habe. Aber das ist jetzt ein anderer Turf.
Da wir gerade bei der Politik hier bei uns sind, scheitert die EU gerade? Die Frage geht an Sie beide. Ich beginne vielleicht mal mit Ihnen, Herr Neckel. Was für einen Eindruck haben Sie, wenn Sie die politische Berichterstattung dieser Tage verfolgen, wenn Sie an morgen denken?
Die Gefahr des Scheiterns besteht und es wird sich in den nächsten Wochen erweisen, ob die EU in der gewohnten Form scheitern wird. Allerdings kann man auch sagen, möglicherweise vollzieht sich ein Wandel, der auch notwendig ist. Denn dass die EU als solche zusammenbricht, das nimmt wohl kaum jemand an. Dass sich aber die EU möglicherweise verwandeln könnte in ein Modell, in ein kleineres Modell, was viele als eine angemessenere Form der Europäischen Union ja sowieso seit vielen Jahren auch schon in die Debatte geworfen haben, das ist durchaus wahrscheinlich. Also hier ist der Übergang zwischen Scheitern und vielleicht auch notwendigem Wandel sehr fließend.
Was ist Ihr Eindruck, Herr Steinbrück?
Ich bin ziemlich dicht bei dem, was Herr Nickel sagt. Nichts ist in Stein geschrieben oder in Stein gemeißelt. Das ist mir etwas zu fatalistisch zu sagen, die EU scheitert. Natürlich scheitert sie nicht. Aber unabweisbar steht sie vor immensen Herausforderungen. In der Rückbetrachtung der letzten 3-4 Jahrzehnte kann ich nicht erkennen, wann es mehr Herausforderungen gegeben hat. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik, wo sich die Mitgliedstaaten erkennbar nicht verabreden können, sondern nach wie vor auch mit Blick auf erhebliche Disparitäten innerhalb der Mitgliedstaaten, auch Disparitäten wirtschaftlicher Art innerhalb der Eurozone. Das Griechenland-Problem ist ja im Augenblick nur überdeckt durch die Themen des IS-Terrors und die Flüchtlingsproblematik. Ein drohender Brexit, wenn in der Tat die britischen Wählerinnen und Wähler bei einem Referendum in diesem Jahr den Austritt Großbritanniens entscheiden sollten. Auch Sicherheitsprobleme zunehmend. Plötzlich stellen wir fest, dass die post-sowjetische Friedensordnung, die wir nach der Implosion der Sowjetunion gedacht haben, dauerhaft auch im Verhältnis in einer strategischen Partnerschaft zwischen Europa und Russland gewonnen zu haben, sehr brüchig ist. Thema Ukraine, Thema militärische Intervention der Russen in Syrien. Also das sind schon riesige Herausforderungen. Ich bleibe nur dabei, dieses Europa ist von einer so großen Bedeutung, ist ein so großer Gewinn für uns alle, dass sich alle Anstrengungen, nicht nur der Politik, sondern auch aller zivilgesellschaftlicher Gruppen, von Gewerkschaften, von Kirchen, von allen darauf richten muss, dieses Europa in seiner Substanz zu erhalten. Es ist nicht alleine nur die Aufgabe von Politikern.
Was Personen anbelangt, alle Augen richten sich im Moment auf Bundeskanzlerin Merkel, auch was diesen morgigen Gipfel betrifft, die gleiche Frage. Scheitert Merkel?
Das ist so eine sehr, sehr journalistische Frage. Scheitert Merkel? Nein. Merkel wird morgen erkennbar, und mehr sollte man auch nicht erwarten, mit sehr wenig nach Hause kommen. Ist doch klar. Da wird es nicht den großen Durchbruch geben, den großen Urknall und alles ist in Ordnung. So wird es politisch nicht laufen. Sondern das Brett wird weiter gebohrt werden müssen. Und es ist gut möglich, dass wir am Ende einer Entwicklung, vielleicht auch bezogen auf den nächsten Europäischen Rat, dann im März feststellen müssen, dass wir keine europäische Verabredung über die Aufnahme von Flüchtlingen hinkriegen, dass die europäische Lösung scheitert und dass die Lösung, Kontingente zu verteilen, ebenfalls scheitert und dann Deutschland vor einer ganz neuen Fragestellung steht, weil wir möglicherweise isoliert sind gegenüber anderen europäischen Ländern.
Man sollte sich auf jeden Fall nicht in eine Situation hineintreiben lassen, in der die Revision bestimmter politischer Vorhaben und bestimmter politischer Strategien, die manchmal notwendig sein kann, dass diese Revision dann als ein persönlich-politisches Scheitern begriffen wird. Manchmal hat man den Eindruck, man müsse jetzt Plan A2 sagen, ja, und nicht mehr Plan B, weil es sozusagen ein Tabu geworden ist, zu sagen, okay, ja, ich bin für bestimmte Ziele eingetreten, die ich allerdings auch gar nicht alleine verwirklichen kann, die auf die Zusammenarbeit anderer Akteure angewiesen ist. Wenn das nicht funktioniert, muss ich einen anderen Weg einschlagen.
Damit könnten wir schon fast wieder einen ganz anderen Gesprächsabend aufmachen. Ich möchte mit Ihnen jetzt mal einen ganz großen Bogen zurückschlagen. Ich habe gelernt, dass die Soziologie an der Universität Hamburg im Pferdestall sitzt. Sie, Herr Steinbrück, haben immer wieder gesagt, die Pferde, meine Kavallerie, bleiben gesattelt. Sind Sie es immer noch?
Ja, ich finde, dass die Pferde im For Yuma gesattelt bleiben müssen und jederzeit ausreiten können.
Wir sind gespannt, wohin. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen beiden fürs Mitdiskutieren. Schönen Abend.
In der Reihe Das Forum hörten Sie Scheitern auf amerikanisch oder von der Pflicht zum Erfolg. Die Zusammenfassung einer öffentlichen Diskussion im Rahmen der Reihe Scheitern erlaubt, vom Fallen und wieder aufstehen. Eine Kooperation von NDR Info und der Zeitstiftung. Die Moderation der Sendung hatte Ulrike Heckmann. Zusammenfassung Angela von Portan. Musik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.